Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Nathalie Baranauskas.
Es gibt ja für alles immer irgendwie so einen Jahrestag oder jedes Jahr wird irgendwas ganz Besonderes gewählt. Und heute lerne ich von dir, dass es auch eine Heilpflanze des Jahres gibt. Und die scheint wohl dann jedes Jahr gewählt zu werden.
Ja, also es gibt nicht nur eine Heilpflanze, es gibt eine Heilpflanze und eine Arzneipflanze des Jahres. Und ich fand es ganz spannend, weil das auch so gut zum Thema Immunsystem und Erkältungszeit passt. Und ja, letztendlich geht es ja um die Phytotherapie. Und das ist jetzt auch keine neue Erfindung oder sowas. Aber die, also ne, schon in der Antike gab es ja den Hippokrates, der Vater der Medizin. Und der hat ja schon diese ganzen Heilkräfte von Pflanzen sozusagen ergründet. Und im Mittelalter hat man ja dann schon wurden ja die Mönche und die Nonnen haben ja so Klostergärten geführt und haben dieses Wissen ja auch immer weitergegeben. Ich finde halt, diese Phytotherapie ist so eigentlich so groß und man geht so ja unbewusst oder bewusst eigentlich an den ganzen Sachen vorbei. Die wachsen schon irgendwo am Feldrand und wir haben sie im Grunde auch im Alltag und nutzen sie oft und wissen es gar nicht. Und diese Heilpflanzen des Jahres, ja, das hört sich so ein bisschen seltsam an, aber es gibt praktisch so verschiedene Naturheilvereine, die wählen sozusagen diese Heilpflanzen, ja, des Jahres in Anführungsstrichen, mit dem Ziel, so altes Wissen, um diese Pflanzen wieder ja, mehr ins Bewusstsein zu rücken, kann man sagen.
Naja, und aus diesem Aspekt ist es ja auch eine ganz gute Geschichte, weil dieses Wissen, das haben wir auch schon mal hier im Podcast thematisiert, geht ja auch verloren. Das heißt, es gibt ja immer mehr Menschen, die all diese Dinge gar nicht wissen.
Richtig, ja. Ja, und das ist so schade, weil die haben so, es werden ja nicht irgendwelche Pflanzen da ausgewählt, sondern die sind ja meistens oder sind immer Pflanzen, die eben ganz viele verschiedene Wirkungen haben, ja. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Organisationen. Ich dachte auch immer, das wählt eine bestimmte Organisation oder ein bestimmter Verein oder sowas, aber es sind wohl verschiedene Organisationen, die ganz unabhängig voneinander jedes Jahr so eine Heilpflanze des Jahres wählen. Und deswegen gibt's, ich bin so darauf gekommen, weil ich dachte, das sei immer eine Pflanze, aber es tauchen tatsächlich in einem Jahr mehrere Heilpflanzen auf, je nachdem, welcher Verband sozusagen dahinter steht. Also da gibt es dann einen Verein für Naturheilkunde nach Paracelsus. Die machen das, glaube ich, seit, ich weiß noch gar nicht so lang, 2003 oder sowas. Und dann gibt es verschiedene Studienkreise von Arzneipflanzenkunden von der Uni Würzburg zum Beispiel, die die Arzneipflanze des Jahres küren und so. Also es gibt so verschiedene Organisationen. Das finde ich jetzt auch gar nicht so wichtig, wer das macht. Aber gibt auch zum Beispiel Giftpflanzen des Jahres oder Baum des Jahres. Das gibt es auch alles. Aber wichtig fand ich jetzt so zu wissen, warum gibt es denn da immer mehrere? Ich habe mich nämlich gewundert und dachte dann so, ja, wieso denn jetzt die Pflanze? Ich dachte, es wäre jene und dachte so, wieso sind es denn jetzt verschieden in einem Jahr? Und so bin ich eigentlich drauf gekommen und dachte, ja, das könnte man mal thematisieren, weil diese Pflanzen ja durchaus eine hohe ja, Kraft haben in den Eigenschaften. So bin ich dann quasi aus der Pflanze von letztem Jahr, also 2024, auf die Holunderblüte gestoßen, als ich über das Immunsystem geforscht habe und dachte so, ja, die Holunderblüte hat ja, ne, steht ja überall an Feldrändern oder fast in jedem dritten Garten steht so ein Holunderbusch oder sowas. Und irgendwie wissen die Leute heute gar nicht mehr so wirklich, für was die Pflanzen eigentlich so da sind oder warum sie so wertvoll sind. Weil gerade diese Holunderblüte, früher kannte man das, ja, trinkt man Holunderblütentee, dann bist du wieder gesund, ja, ganz bekannt eigentlich so bei Atemwegserkrankungen hat man immer heißen Holunderblütentee getrunken oder dann auch diese Beeren, aus den Beeren wurde ja auch der Saft gemacht, also diese Holunderblüten fördern ja im Grunde das Schwitzen, ne? Können deswegen auch fiebersenkend wirken, weil du dann so alles rausschwitzt. Und ich finde, solche Sachen kann man einfach wieder viel mehr, ja, so sich vor Augen mal führen und das viel mehr verwenden. Und was ich so spannend finde oder was viele Leute auch denken, dass zum Beispiel jetzt Holunderblüte, dass die dann wirklich nur so gegen Atemwegsinfekte wirksam sind und so, aber dass die dann auch bei ganz anderen Sachen wirksam sind. Zum Beispiel, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, Holunderbeeren zum Beispiel werden auch zur Unterstützung bei Hautproblemen, bei Rheuma und Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Fand ich total spannend. Also ganz andere Bereiche eigentlich als jetzt so der Atemtrakt. Ja, also eine ganz andere Sparte nochmal. Und natürlich darf man die auch nicht roh essen. Ja, also man denkt jetzt, man isst einfach die Beeren, die sollte man auf keinen Fall roh essen, sondern die enthalten einen Giftstoff, der Blausäure freisetzen kann. Und deswegen werden zum Beispiel für solche Säfte, gerade wenn man jetzt diese Holunderbeeren mal nimmt, müssen die unbedingt gekocht werden. Über 80 Grad sogar müssen die erhitzt werden, damit diese Schadstoffe sich abbauen. Ja, also das war 2024 die Pflanze des Jahr, die Heilpflanze des Jahres, der schwarze Holunder.
Jetzt machst du den Bogen natürlich spannend, weil es
Ja.
interessiert jetzt natürlich wahrscheinlich alle. Was ist 25, die Heilpflanze?
25, ja. 25 habe ich gefunden, die Linde. Die Linde, also Lindenblüten kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Kenne ich ja.
Lindenblütentee nimmt man ja auch, ne, so als zum Schwitzen. Also gerade wenn man so am Anfang des Infekts ist, dass man sagt, dann trink doch mal Lindenblütentee, dann wird es dir richtig schön warm und dann schwitzt du das alles raus. Aber also die Linde fand ich erstmal spannend, steht symbolisch für Ruhe, in einer schnellen, oft stressbeladenen Gesellschaft. Fand ich total klasse, diesen Satz. Also habe ich mir gedacht, okay, die Linde ist nicht nur ein Tee, also habe dann auch nach den Wirkstoffen mal gesucht, enthält eben auch viele Flavonoide, ätherische Öle, was ich jetzt eben in dem anderen Pod, also im vorhergehenden Podcast habe ich erzählt über das Immunsystem. Da hatten wir zum Beispiel den Mikronährstoff Quercetin, den man ganz gut mit Vitamin C einnehmen kann. Und Quercetin ist tatsächlich in der Linde enthalten. Fand ich sehr spannend. Ja, nicht nur bei dem Anflug von Erkältung, dass man zum Schwitzen kommt, wird die Linde eingesetzt, sondern auch bei trockenem Reizhusten und auch bei Magen-Darm-Störungen, bei Schlafproblemen und bei leichten Stresszuständen, um wieder auf den Satz mit dem Stressbeladenen zu kommen, bei leichten Stresszuständen wirkt die Linde beruhigend. Man kann auch ein Fußbad machen aus Lindenblüten oder man kann damit inhalieren. Dann bin ich irgendwie noch auf die Schafgarbe gekommen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt momentan gar nicht, in welchem Jahr die Schafgarbe, ist ja auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall auch Arzneipflanze war. Die Schafgarbe enthält Bitterstoffe, ätherische Öle und auch Flavonoide. Und bekannt ist die vor allen Dingen, auch in meiner Praxis wird sie immer mal wieder empfohlen, Frauen, also wird auch als Frauenkraut bezeichnet, weil sie natürlich so ein bisschen ein, in Anführungsstrichen, Alleskönner ist, wenn es um das Thema Menstruationsstörung geht. Also die wirkt menstruationsregulierend und aber hat natürlich ganz andere wertvolle Wirkstoffe noch. Durch diese Bitterstoffe und so regt sie die Verdauung an, hilft bei Blähung und auch bei Bauchkrämpfen oder sogar bei Appetitlosigkeit. Fand ich sehr spannend. Ja, sie wirkt entzündungshemmend und sogar antiviral, um nochmal aufs Immunsystem des letzten Podcasts zu kommen, ist also ein echter Alleskönner. Wenn jetzt, es gibt ja durchaus viele Frauen, die zu mir kommen wegen ihrer Hormongeschichten und da geht es ja oft auch ums Thema Wechseljahre. Und ganz häufig geht es natürlich ums Thema Hitzewallungen und ja, das auch nicht zu so selten. Jetzt gibt es auch noch diese blöde Kombination, dass man Hitzewallungen hat und trotzdem kalte Füße. Und da wirkt auch tatsächlich die Schafgarbe oft Wunder. Und auch wenn du, also nicht du, aber wenn die Frauen eine ausbleibende Regel haben, man sagt da Amenorrhoe zu, also dass die Menstruation einfach ausbleibt, die Schafgarbe löst sozusagen beide Probleme. Also wenn die Frauen Menstruationsprobleme haben im Sinne von krampfartige Schmerzen oder sowas, aber auch bei nicht kommender Menstruation, bei dieser Amenorrhoe, ist die Schafgarbe ja, sehr wertvoll. Also oft so gegensätzliche Sachen, ne? Also zum Beispiel habe ich auch gefunden zum Thema Verdauung. Also egal, ob man jetzt unter Verstopfung leidet oder unter Durchfall, die Schafgarbe ist quasi so eine Art Regulationspflanze. Die kann beide Sachen normalisieren. Also ich habe auch die Beschreibung gefunden, die Schafgarbe ist eine Pflanze der Gegensätze. Die Blüten duften süß, sind aber extrem bitter. Die Blätter sind zart und weich, aber der Stängel hart und aufrecht. Und so ist auch die Eigenschaft der Pflanze, wenn es um die heilsamen Geschichten geht. Also sowohl, ne, Verstopfung als auch Durchfall oder eben Menstruationsprobleme oder ganz ausbleibende Menstruation. Also fand ich ganz interessant. Und was sie auch noch macht, sie kann blutstillend wirken. Also äußerlich kann sie als Wundheilung bei kleinen und oberflächlichen Wunden aufgelegt werden. Deswegen hat man sie auch als Soldatenkraut bezeichnet. Wahrscheinlich hat man sie damals einfach hergenommen, weil sie am Wegesrand gewachsen ist und hat gesagt, so, die legen wir jetzt mal auf die Wunde. Das funktioniert. Aber auch, dass sie blutstillend wirkt, fand ich sehr interessant. Ansonsten noch Linderung eben bei Fieber. Auch bei Heuschnupfen übrigens. Auch spannend. Also wenn wir jetzt auf die Allergieschiene mal gehen, bei Kopfschmerzen und sogar bei Migräne. Bitterstoffe hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal genannt, also auch bei Leber- und Gallestörungen sehr wirksam. Und sie kann sogar in Form von Tee den Blutdruck senken und den Rückstrom vom venösen Blut zum Herzen steigern. Also total spannend, um den Blutdruck dann zu regulieren. Wirkt entschlackend und blutreinigend. Das Einzige, was ich auch extrem wichtig finde, gerade Schwangere oder Stillende sollen auf jeden Fall vorsichtig sein, sowieso generell auf Korbblütler, und da zählt die Schafgarbe dazu. Und Personen, die Allergien haben auf Korbblütler, die sollten natürlich mit der Schafgarbe auch vorsichtig umgehen oder gegebenenfalls sich da eben Rat einholen.
Ich finde das ein spannendes Thema, dass man sieht jetzt auch wieder, ja, weil Arzneipflanze zeigt ja auch, dass es einen pharmazeutischen Aspekt hat und dass halt auch in diesem Bereich geschaut wird, ja, welche Pflanze kann vielleicht heilen und es muss halt nicht immer die harte Chemie sein.
Genau, und oft so unscheinbare Pflanzen, also das ist vielleicht jetzt nicht auch so, sind auch nicht unbedingt Pflanzen, die einem jetzt so vom Äußerlichen, wer weiß, wie ins Auge stechen, ne? So, also die sind nicht besonders auffällig, aber ich glaube, da wird einfach auch geschaut, wie groß ist dieser Arzneischatz oder diese Heilmöglichkeit, was steckt in der Pflanze drin? Und das finde ich eigentlich total spannend, dass sich da Leute mit auseinandersetzen und einfach diese Pflanzen so raussuchen.
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Natalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.